In Aschersleben wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt und mehrere Kandidaten stellen sich hier für das Amt zur Wahl. Damit herzlich willkommen hier bei Radio HBW am Mikrofon für Sie, Kai Mehnert. Radio HBW hat die Kandidaten eingeladen und stellt Ihnen die Menschen hinter den Bildern auf den Flyern und Plakaten vor. Heute hier bei uns zu Gast ist Herr Thorsten Grassmann, ein parteiloser Bewerber mit Wurzeln aus Aschersleben. Willkommen, Herr Grassmann, und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier zu besuchen und sich den Hörern im Radio vorzustellen. Ich würde gern damit anfangen, Sie als Kandidaten hier vorzustellen. Vor mir steht ein junger Mann. Wer ist denn Thorsten Grassmann?
Ja, hallo Herr Mehnert, vielen Dank für das junge Mensch, der vor Ihnen steht. Ich bin nun tatsächlich schon 40, das ist für viele nicht mehr jung, für mich ist es das noch. Also ich fühle mich sehr jung geblieben. Ich bin gebürtiger Aschersleber, bin auch hier aufgewachsen, die ersten 18 Jahre meines Lebens. Bin dann, wie es vielen jungen Menschen geht, durch die Bundeswehr eben mal aus dem Ort rausgekommen. Habe 2 Jahre bei der Bundeswehr meinen freiwilligen Wehrdienst verbracht in Niedersachsen und bin dann tatsächlich durch meine damalige Freundin zur Gärtnerei gekommen. Sie hat die Ausbildung gemacht. Ich habe gesagt, finde ich interessant, und bin ihr dann ins niedersächsische Ammerland gefolgt, um da eine Gärtnerausbildung zu machen. War auch sehr durchaus befriedigend, muss ich sagen. Mal nach Abitur, wo man immer Kopf benutzt, mal seine Hände zu benutzen. Hab dann tatsächlich aber nach dieser 2-jährigen Ausbildung festgestellt, mir fehlt noch so ein bisschen ein kreativer Part. Da ist einfach nicht so, ja, es war zu eingefahren auf eine Schiene, und ich wollte so ein bisschen das Ganze noch erweitern und habe dann festgestellt, ja, wir haben in Bernburg tatsächlich eine Hochschule, wo man Landschaftsarchitektur studieren kann. Und das war eben so tatsächlich die Überlegung, machst du das oder machst du Galabau? Jetzt ist mein Rücken familiär bedingt nicht dafür gedacht, jahrzehntelang sich krumm zu machen. Und dann bin ich eben nach Bernburg zurückgekommen in die Heimat, habe auch ein Jahr lang hier wieder gelebt und bin dann aber eben direkt nach Bernburg gezogen, weil der Studienplan das tatsächlich so erfordert hat, und habe da innerhalb von 4 Jahren meinen Bachelor, ist das Ganze dann gewesen, frisch. Vom Studienplan her ist es ein Diplomstudiengang eigentlich gewesen, und habe da im Prinzip in 4 Jahren den Abschluss gemacht. Habe auch als Praktikum dann hier bei der Gartenschau GmbH gearbeitet. Erst das Praktikum und nach dem Studium nochmal als Minijob. Bin also tatsächlich mit Aschersleben und der Landesgartenschau auch praktisch dann in Kontakt gekommen mit meinem Berufsfeld. 2010 bin ich dann nach Augsburg gewechselt, in ein kleines Büro, das sich mit sozialen Projekten beschäftigt. Das hat mir auch sehr gefallen, also Kindergärten, Schulen, Seniorenheime, ab und an auch Wohnungsbau, privat und gewerblich. Das ist tatsächlich eine sehr befriedigende Arbeit, weil man ja der Gesellschaft was zurückgibt an der Stelle. Es klingt nur ein bisschen pathetisch, aber das ist einfach schön, wenn man dann sieht, wie die Kinder Spaß haben an den Außenanlagen, die man geplant hat, oder wenn man Berufsschulen geplant hat, dass man sieht, das wird angenommen von den Schülern und wird genutzt und funktioniert an der Stelle und hilft, dass andere Menschen auch ihren Weg irgendwo ins Leben finden. Beziehungsweise bei den Seniorenheimen, dass man eben tatsächlich die letzten Momente, die man noch hat, attraktiv und lebenswert gestaltet, weil viele werden es sicherlich wissen, manch Seniorenheim hat eben tatsächlich, was Außenanlagen angeht, noch einiges an Verbesserungsbedarf. Da kann man tatsächlich viel Lebensqualität reinbringen, und das ist eben das, was meinen Beruf an der Stelle so spannend macht. Jetzt bin ich dann tatsächlich aus familiären Gründen 2019 zurück nach Aschersleben gezogen. Meine Familie lebt noch hier, und ich habe mir gedacht, Eltern werden ja auch nicht jünger, brauchen irgendwann auch Unterstützung. Den Kontakt habe ich sowieso nie abreißen lassen. Auch Studienfreunde, die hier in der Region leben, sind nach wie vor erhalten geblieben, und bin dann hier in die Stadtverwaltung Aschersleben gegangen. Manch einer wird mich dann vielleicht noch kennen von Bauanträgen oder auch aus der Impfstation letztes Jahr. Hab dann wieder aus familiären Gründen tatsächlich gesagt, aber die Mutter ist krank geworden, ich möchte Zeit für Pflege haben. Das ist für mich einfach dann ein wichtigeres Thema als wo arbeite ich, sondern Zeit zu haben, um zu unterstützen, und bin dann wieder zurück nach Augsburg in das gleiche Büro gegangen, weil tatsächlich heutzutage mit Homeoffice die Bedingungen als Arbeitnehmer durchaus attraktiver sind als die Tätigkeiten, die jetzt in so einer Verwaltung anfallen. Das war für mich einfach so ein Punkt zu sagen, ich bleibe zwar hier verwurzelt, gehe aber tatsächlich zum Arbeiten wieder weg. Und ich bereue es nicht, dass ich diesen Wechsel gemacht habe, auch wenn ich natürlich bedauere, dass meine Mutter letztes Jahr dann schon gestorben ist, also dass dieser Wechsel dann ihr nicht so viel gebracht hat, wie ich das eigentlich gehofft hatte. Aber so ist das Leben, das kann man nicht beeinflussen. Ich wohne jetzt, für diejenigen, die es interessiert, Zielkowski-Straße, direkt am Bahnhof. Manch einer fragt ja immer, wo kommen Sie denn her? Bin in der Halberstädter Straße groß geworden, bin in der Grundschule Froser Straße, die es nun leider nicht mehr gibt, eben zur Grundschule gegangen, habe dann noch Pionierzeit mitgemacht, das blaue Halstuch bekommen, und dann kam die Wende, und danach ging es dann an Stephaneum, Also von daher, ich bin hier in der Stadt mittlerweile von links nach rechts einmal gezogen und umgedreht.
Herr Grassmann, wenn Sie sich jetzt selber beschreiben müssten, was sind Ihre Stärken und Schwächen?
Das ist immer eine schöne und eine schwierige Frage. Also die gute alte Stärken-Schwächen-Frage zum Beispiel. Also ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch. Man sieht es ja daran, wie ich in der Welt rumgekommen bin und die Augen aufhalte und schaue, was gibt es, was man mitnehmen kann an guten Erfahrungen. Und trotzdem bin ich eben auch sehr geerdet und heimatverbunden. Sonst hätte ich ja auch in Augsburg bleiben können und wäre gar nicht zurückgekommen, hätte mir das gespart, diesen Weg. Ich bin tatsächlich auch reiselustig, muss man so sagen. Also Skandinavien bin ich gern beim Wandern. Also wer mich beim Wandern treffen möchte, der trifft mich nicht unbedingt im Harz, der trifft mich irgendwo im Fjell. Und ich mag auch diese Mentalität und versuche ich auch mir zu eigen zu machen, die tatsächlich bei unseren nördlichen Nachbarn vorherrscht, eine Offenheit eben zu leben, die nicht bedeutet, dass man seine eigenen Wurzeln und seine eigene Herkunft vergisst, sondern dass man daran arbeitet, wer ist man heute und wie kann man versuchen, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden und eine Zukunft zu schaffen, die tatsächlich lebenswert ist für einen selbst, aber auch für seine Nachbarn und für seine Umgebung. Und ja gut, das liegt vielleicht auch so als Planer, als Ingenieur für Landschaftsarchitektur, da liegt das vielleicht tatsächlich so ein bisschen im Blut zu sagen, man plant für die Zukunft und versucht das Ganze irgendwie die Welt um sich herum schöner zu machen. Jetzt ist natürlich das Problem dabei, wenn man, das ist eine Schwäche von mir, das gebe ich zu, auch mal penibel ist und tatsächlich alle Zahlen dreimal umdreht, bis sie passen, da kann man natürlich auch den einen oder anderen Chef oder Bauherrn, das nervt dann schon, wenn man tatsächlich sagt, da können wir noch Geld sparen, da lässt sich noch was optimieren. Auf der anderen Seite finde ich, ist das auch eine Stärke von mir zu sagen, also ich drehe tatsächlich geistig zumindest den Cent dreimal um, bevor ich ihn ausgebe, weil ich möchte, dass möglichst viel mit den Ressourcen, die wir haben, erreicht werden kann und dass wir das Ziel, das wir uns setzen, auch mit möglichst wenig Ressourcen erreichen, weil unsere Welt begrenzt ist. Wir haben nicht unendlich Möglichkeiten und Aschersleben als seit Jahrzehnten schrumpfende Stadt. Ich habe es ja nun so mitbekommen als, nennen wir es mal Wendekind. Da muss man eben sehen, wie man tatsächlich die vorhandenen Ressourcen effektiv nutzt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, nicht nur in meiner DNA übergegangen, sondern viele Kinder und Jugendliche, die zu dieser Zeit hier in Aschersleben groß geworden sind, haben das so mitgenommen für sich, zu sagen, es gibt ein Ziel, ja, aber es ist hart, dieses Ziel zu erreichen und wir müssen viel dafür tun und wir müssen auch mal unsere Komfortzone verlassen und zur Not auch die Stadt einmal verlassen, um dann aber auch wieder zurückkehren zu können.
Was ist Ihre Motivation in Aschersleben, das Amt des Oberbürgermeisters zu übernehmen?
Ja, tatsächlich sehe ich das Problem, dass wir viele Potenziale, die unsere Stadt zu bieten hat, dass wir die einfach in den letzten Jahrzehnten gar nicht genutzt haben. Das Potenzial, das in unseren Bürgern steckt, die Rückmeldungen bestätigen das auch, dass man sagt, also man hört nicht mehr zu, was der Mensch zu sagen hat, der Mensch, der hier vor Ort lebt und Ideen hat, wie man gemeinsam eine Zukunft aufbaut, aber auch die Potenziale, die einfach in unserer Stadt selbst liegen. Wir haben viel Geld ausgegeben für eine auf schön getrimmte Innenstadt, das muss man so sagen, das ist ja auch besser geworden. Jeder, der das noch Anfang der 90er Jahre kennt und durch die Innenstadt gelaufen ist, weiß das. Aber das allein reicht ja nicht. Wer gleichzeitig weiß, wie unser Burgberg von einem wunderschönen Landschaftspark mit vielen, vielen Wegen, auf denen man sein Ziel erreichen konnte, mittlerweile zusammengeschrumpft ist auf. Ja, mir fällt kein schönes Wort dafür ein. Es ist einfach, teilweise ist es wirklich eine ganz beliebige Grünfläche geworden. Und wer das eben sieht und weiß, man hätte da vielleicht etwas mehr Kraft und Geduld und Finanzen reinstecken müssen, um diese Perle zu erhalten. Aschersleben als Stadt der Parks und Gärten und nicht nur als Innenstadt, in der dann Gebäude dicht an dicht gesetzt werden. Wer das im Prinzip sieht, dass das vernachlässigt wurde, der hat so eine kleine Träne im Auge und denkt sich, unsere ganzen Juwelen, es liegt auf der Straße und wir heben sie nicht auf. Und ich glaube, ein Oberbürgermeister, der ja eigentlich Chef der Verwaltung ist, das muss man ja einfach so sagen, er soll die Verwaltung leiten und die Stadt repräsentieren, er soll nicht jede einzelne Entscheidung treffen. Das ist in ganz vielen Fällen, ist da der Stadtrat zuständig, aber er kann wegweisende Richtungen vorgeben. Er kann dann tatsächlich moderieren, wie man bestimmte Ziele erreicht und da eben auch die Akteure, die jetzt immer liegen gelassen wurden oder wo man vielleicht die Prioritäten falsch gesetzt hat, diese Akteure auch wieder mitnehmen, weil ganz viele Leute sich eben nicht mitgenommen fühlen. Man geht hin, man geht ins Rathaus, man spricht etwas an, aber am Ende wird es nicht umgesetzt. Und das ist eben die Rückmeldung, die mir viele jetzt mittlerweile gegeben haben, die ich aber auch als Rückkehrer tatsächlich so gespürt habe. Ich war außerhalb, ich habe gesehen, wie andere Verwaltungen arbeiten, in kleinen Städten und in Großstädten. Und ich bin an der Stelle leider enttäuscht, dass wir da eben das die Fähigkeiten der Mitarbeiter in der Verwaltung von der Spitze her nicht nutzen. Denn die Mitarbeiter, die sind top, die wollen sich engagieren. Das weiß ich, weil ich selbst dort gearbeitet habe. Aber die Führungsspitze muss natürlich mit gutem Beispiel vorangehen, Aufgaben anpacken und Probleme auch lösen und nicht sagen, wir haben keine Probleme, weil das macht ja ein negatives Image. Es ist keine Schande zu sagen, man hat ein Problem, aber das wird dann gelöst. Und das ist eben der Unterschied und deswegen möchte ich Oberbürgermeister werden, weil ich nicht möchte, dass Probleme unter den Teppich gekehrt werden. Sie werden damit nicht gelöst und die Probleme werden damit immer mehr. Ich möchte, dass wir wieder anfangen, Dinge zu lösen, die auch gelöst werden können, die manchmal so einfach zu lösen sind, dass man sich fragt, warum ist da noch vorher keiner drauf gekommen?
In Vorbereitung auf die Sendung habe ich einige Themenbereiche herausgearbeitet, über die ich mit Ihnen gern sprechen möchte. Ein Thema auf dieser Liste ist der demografische Wandel, der schon lange vorhergesagt wird und uns so langsam spürbar ereilt. Die geburtenstarken Jahrgänge der 50er Jahre gehen jetzt allmählich in den Ruhestand. Damit verbunden sind viele Fragen, vom Mangel der Arbeitskräfte bis hin zu den Freizeitangeboten für die zukünftigen Senioren. Was sind denn Ihre Gedanken und Ideen zum Umgang mit dem demografischen Wandel?
Ja, demografischer Wandel, das ist natürlich die Riesenkeule, die über der Stadt schwebt und die wir gefühlt immer gar nicht so beeinflussen können, weil das ist ja nicht nur Aschersleben, das betrifft ja ganze Regionen und man ist ja da nur einer von vielen. Aber demografischer Wandel, das ist ja nicht nur Gefahr, das ist ja auch, für mich ist das Chance, weil alt zu werden, das ist ja keine Strafe. Alt zu werden, das ist etwas, wenn das Umfeld eben passt und wenn man es passend macht, dass etwas Wundervolles sein kann. Wenn man jetzt sich aber überlegt, dass unsere Innenstadt so gebaut ist, dass man mit dem Rollator nicht laufen kann. Und ich kenne es von meiner eigenen Mutter, die brauchte den auch, die ist da nicht vorangekommen, weil ständig irgendwo das Pflaster hakt. Dann ist demografischer Wandel natürlich tatsächlich ein Problem, weil die ganze Innenstadt für alte Leute oder Menschen mit Behinderungen auf einmal zum Hindernis wird. Das fehlt einfach an den Wegen und das Gleiche gilt auch für touristische Angebote. Versuchen Sie auf dem Burgberg irgendwie die Wege zu benutzen. Das sind ja Flächen, die hat man früher genutzt und kennt sie aus seiner Kindheit und auf einmal kann man die Flächen nicht benutzen, weil einfach ja keine altersgerechte Struktur da ist. Das sind Themen, die sind aber schon seit Jahrzehnten in der Diskussion und ja, offensichtlich wurden sie aber nicht berücksichtigt. Und alte Menschen, die im Prinzip dann immer auf Hilfe angewiesen sind, ja, wo wollen wir denn die Hilfe hernehmen? Wir können ja nicht jedem, der mit dem Rollator zurechtkäme, dann aber sagen, weil der Weg so schlecht ist, brauchen wir noch eine Hilfskraft, die dich dann drüber bringt. Also eigentlich wäre es dann Aufgabe von Verwaltung, aber auch von Politik dann dafür zu sorgen, dass man bei diesen Problemen, die sich dann abzeichnen, sagt, wir finden die Lösung, die einem helfen, möglichst lang allein zurechtzukommen. Das ist ja auch, was viele Menschen sich wünschen. Und es wird teilweise ja im Wohnungsbau so gemacht, dass man Aufzüge einbaut. Dass man sagt, man braucht nicht mehr 3 Stockwerke laufen, es ist nur noch ein halbes Stockwerk. Und das bringt viele dazu, eben zu Hause wohnen zu können, nicht umziehen zu müssen. Also die Wurzeln zu behalten, aus denen man gekommen ist, das Umfeld nicht verändern zu müssen. Und gleichzeitig eben ist demografischer Wandel aber auch das Problem, dass ja die neue Generation nicht nachrückt, weil die Bedingungen offensichtlich nicht stimmen, um Kinder bei uns großzuziehen. Es hat ja seinen Grund, dass junge Familien eben sagen, in der Innenstadt kann ich nicht leben. Ich muss das Haus im Grün nehmen, ich wandere aufs Dorf ab oder in die Großstadt, wo bestimmte Angebote besser sind. Junge Menschen sind ja an sich da, aber sie gehen halt weg. Und ich glaube, da ist demografischer Wandel tatsächlich die allergrößte Chance, wenn wir ihn eben für uns als Stadt in Konkurrenz zu allen Nachbarstädten, so gemein das klingen mag, aber für uns als Stadt nutzen und sagen, wir können nicht die Zahl der Menschen insgesamt auf einen Schlag erhöhen, aber wir können so attraktiv werden, dass die Menschen gern zu uns ziehen und hier leben und wenn sie weggehen, aus welchem Grund auch immer, auch gern wieder zurückkommen und damit die Stadt im Prinzip nicht weiter schrumpft. Das Älterwerden, das lässt sich leider im Großen und Ganzen nicht verhindern, aber wir können die Bedingungen verbessern, dass man auch im hohen Alter noch gerne hier lebt und leben kann und nicht darauf angewiesen ist, irgendwann in irgendein gut gebautes Heim in irgendeiner anderen Ortschaft zu wechseln.
Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, dem Mangel an Fachkräften wie zum Beispiel auch Ärzten zu begegnen? Hier ist der Mangel ja jetzt schon spürbar. Rezepte für mehr Kinder in Zukunft würden für dieses Problem ja zu spät kommen.
Genau, das ist die schwierigste Aufgabe, weil dieses Problem eben auch nicht nur in Aschersleben ist, sondern das ist bundesweit. Also ich kann es ja nun beurteilen, nachdem ich ja nun bundesweit tätig bin. Und überall ist dieses Problem vorhanden. Wir können nur dafür sorgen, dass die Bedingungen zum Beispiel ins Handwerk zu wechseln, dass die einfach wieder attraktiver werden. Man muss eigentlich viel früher ansetzen als am Ende in der Berufsausbildung, aber man kann da und muss dort versuchen, die jungen Leute ranzuführen an diese praktischen Berufe und vielleicht auch davon abzubringen, von der irrigen Idee, nur mit Studium wird man im Leben erfolgreich. Ich habe mein Studium auch gemacht und das ist in Ordnung, aber es gibt auch viele, mein Handwerk habe ich ja vorher in einer dualen Berufsausbildung gelernt. und bin damit eigentlich auch glücklich gewesen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, tatsächlich Menschen für Handwerk zu begeistern und diese Lebensentscheidung, wo man als junger Mensch, nicht als Kind, sondern als junger Erwachsener überlegt, möchte ich diesen Bildungsweg gehen oder möchte ich einen anderen Weg gehen, was Handwerkliches lernen, da zu unterstützen und zu sagen, es ist keine Schande, Handwerker zu sein. Handwerk hat goldenen Boden und damit wird unser Lebensstandard erwirtschaftet. Es ist überhaupt kein Problem, Heizungsmonteur zu sein, Windkraftanlagen zu bauen oder in der Fabrik irgendwelche Formteile herzustellen. Es ist doch überhaupt keine Schande, das zu machen. Meine Mutter hat bei Baumaschinen Schlosserin und Dreherin gelernt. Das ist doch überhaupt kein Problem zu sagen, Handwerk ist etwas was Ehrenvolles, Ehrenhaftes. Und wenn wir junge Leute dazu bringen, in dieser wichtigen Lebensentscheidung mit entsprechender Beratung und auch mit Vorleben von Lebensstilen zu zeigen, man hat keinen Verlust, wenn man hier in der Region bleibt und in einem kleinen Handwerksbetrieb anfängt, der vielleicht tatsächlich noch einige Jahre klein bleibt, aber wenn man hart arbeitet, gemeinsam könnte man vielleicht wachsen. Also ich glaube, diese Begeisterung einfach wieder mit eigener Hände Arbeit etwas anzufangen, da kann man dann erreichen, dass zumindest von denen, die da sind, viele sich für die Dinge begeistern, die hier vor Ort möglich sind und nicht weggehen müssen.
Damit kommen wir auch schon zu meinem zweiten Schwerpunkt, Bildung, Kultur und Wirtschaft im Raum Aschersleben. Wie beurteilen Sie denn die Lage der Stadt Aschersleben in Bezug auf Bildung? Wo sehen Sie hier Potenziale?
Also tatsächlich ist der erste Punkt, den man immer vorwegschicken muss, ein Oberbürgermeister soll ja der Chef der Verwaltung sein und der soll die Stadt repräsentieren. Bei Bildungsfragen sind ganz viele Dinge dabei, die haben was mit Haushalt zu tun. Und Haushaltshoheit liegt ja beim Stadtrat und das soll auch so bleiben, dass viele Köpfe draufschauen und nicht einer seine Ideen durchsetzt. Weil diese Vielfalt bei Bildung auch eine der Stärken in Aschersleben ist, dass wir diese Vielfalt haben. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich kann doch Rektor einer Schule nicht erklären, wie er seinen Job machen soll. Das weiß er besser. Auch die Eltern wissen besser, was sie für ihre Kinder haben möchten. Und unsere Bildungslandschaft ist da tatsächlich für so eine kleine Stadt sehr, sehr vielfältig. Das muss man einfach so ganz unumwunden zugeben. Das ist gar nicht schlecht, was da in den letzten Jahrzehnten erreicht wurde. Das ist aber auch eine große Herausforderung für uns, da ja Bildung vom Land auch vorgegeben wird. Bildung ist Ländersache und Lerninhalte und die Frage, welche Klassengröße man mindestens haben muss für bestimmte Schulformen, die können wir hier vor Ort ja gar nicht groß beeinflussen. Was wir eben beeinflussen können, ist dafür zu sorgen, dass eben möglichst Menschen zu uns kommen, ihre Kinder hier auf unsere Schulen schicken, weil die Bedingungen passen. Weil eben tatsächlich die Ausstattung der Schulen, da wo wir es selbst in der Hand haben, einfach top ist, das muss man so sagen. Das ist ganz wichtig, dass wir aber auch außerschulische Angebote haben. Für diejenigen, die jetzt eben vielleicht nicht aus dem Elternhaus mit ausreichendem Geldbeutel kommen, um private Weiterbildungen oder Reisen zu finanzieren, um die Welt zu sehen und Wissen anzuhäufen. Wissen, das ist etwas, das muss für alle frei verfügbar sein. Das ist auch etwas, was aus sich heraus einen eigenen Wert hat. Ich habe zwar gerade davon gesprochen, wir müssen junge Leute fürs Handwerk begeistern, aber wenn es ums Thema Bildung geht, Bildung muss auch aus sich heraus einen eigenen Wert haben. Man darf Dinge lernen und muss auch Dinge lernen, die überhaupt erstmal nicht praktisch anwendbar sind. Wo man sagt, einfach aus Begeisterung heraus für das Neue. Und wenn ich diese Begeisterung dann habe und wenn ich es schaffe, bei jungen Menschen diese Begeisterung zu wecken und am Leben zu erhalten, dann habe ich auch eine Generation, die tatsächlich für dieses lebenslange Lernen, diesen Wechsel, den es einfach naturgemäß gibt im Leben, dafür offener ist und auch besser in der Lage ist, damit umzugehen. Und dann, das ist dann wieder die Spange zur Wirtschaft. Menschen, die offen sind für neue Ideen, die werden natürlich dann auch einen Beruf ergreifen, von dem sie vielleicht vorher nie gedacht haben, dass er für sie interessant sein könnte. Weil sie in dem Moment, wo sie das erste Mal in Kontakt kommen, bei mir war es die Gärtnerei, ich hatte da vorher keinen Kontakt, das war dann der private Kontakt, wo man gesehen hat, das sind die Lerninhalte. Das ist toll, das möchte ich machen und das hat mich glücklich gemacht für diese Zeit. Und dann, okay, vielleicht wechselt man dann wieder, aber diese Begeisterung, egal welches Bildungsangebot ich habe, Wissen ist aus sich heraus etwas wert und egal welchen Beruf ich habe, ich kann etwas machen, was mir Spaß macht und ich begeistere mich dafür und ich tauche entweder ganz tief ein oder ich mache das Renaissance-menschmäßig relativ breit. Das ist alles selbst etwas wert und damit können wir dann als Stadt auch, denke ich, überleben.
Herr Grassmann, wo sehen Sie Potenziale, die Bildungslandschaft zu stärken oder zu verbessern?
Da spricht jetzt natürlich der Lokalpatriot und der Landschaftsarchitekt aus mir. Wir haben, wie ich gesagt habe, viele verschiedene Schulen. Wir haben auch gute Fachhochschulen und auch Bildungsangebote für Erwachsene. Was mich aber immer gewundert hat, seit ich zurückgekehrt bin, dass die Landschaftsarchitekten der Hochschule Anhalt, dass die in Bernburg sitzen, in Strenzfeld, mitten auf dem Acker. Während wir als Stadt mit Parks und Gärten, wir wären ja eigentlich prädestiniert dafür, dass also eine Hochschule mit gestaltenden Kräften, aber auch mit Naturschützern und Landwirten, dass die nicht bei uns sitzt. Und es wäre natürlich schön, wenn man es irgendwie schaffen könnte, nachdem Bernburg nun wirklich nur 25 Kilometer mit dem Standort nebenan sitzt, dass man es schafft, bei uns unsere Außenanlagen, unsere Gärten, unsere Freianlagen, unsere Parks zumindest ins Bildungsangebot der Hochschule zu integrieren. Und wenn es gelingen sollte, dass irgendwann Investitionsentscheidungen an der Hochschule anstehen, auch Aschersleben attraktiv zu machen. Die Hochschule Anhalt hat drei verschiedene Standorte. Warum sollte nicht Aschersleben der Standort sein für diese grünen Studiengänge? Aus meiner Sicht sind wir prädestiniert dafür, dieses Angebot zu bieten. Wir haben attraktive Erreichbarkeit mit dem Zug. Wunderbar, überhaupt kein Thema. Da ist Strenzfeld ja, abgelegen, muss man einfach so sagen. Also ich habe gern da studiert, aber da spricht jetzt der Lokalpatriot aus mir und der Oberbürgermeisterkandidat sagt, wir sind erreichbar. Wir haben die Autobahn direkt vor der Tür, wir haben den Zug vor der Tür, wir haben die Bundesstraßen, die sich bei uns kreuzen und bei uns ist alles fußläufig erreichbar von der Innenstadt. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist aber meine private Idee. Da muss man natürlich dann Leute überzeugen von. Aber wo ich einfach sage, das wäre ein Angebot, das uns, glaube ich, voranbringt, weil wir einfach dieses Potenzial eben haben. Das ist eben der Landschaftsarchitekt eben hier, der dann sagt, oder der Ingenieur, der sagt, also wir haben da, ja, wir haben was vor der Tür, das könnte auch bei uns sein, das möchte ich gerne haben. Das ist gemein und wer in Bernburg zuhört, der wird jetzt sagen, der spinnt ja. Das ist, aber so ist es eben. Ne? Also vor allem solche grünen Berufe oder Studiengänge, die sind doch etwas, wo ich Menschen mit begeistern kann, weil es kostet ja nicht viel, das in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und ich kann die Menschen ranführen, über Natur, die wir nun wirklich reichlich in unserer Umgebung haben, sich mit Wissen zu beschäftigen. Man braucht ja bloß gucken, wie viele Gartenanlagen Aschersleben hat im Vergleich zu anderen Städten. Wenn ich in Augsburg mir Gartenanlagen anschaue, da gibt's das fast gar nicht. Das kennt man nicht. Und wir sind umgeben von riesigen Gartenanlagen. Ich glaube, Naturbegeisterung liegt uns Aschersleben eigentlich im Blut. Vielleicht ist das auch eine Chance, dass man dann tatsächlich sagt, diese Begeisterung, diesen Wissensdurst für bestimmte Themen auch wieder zu verknüpfen und das ist so ein Rückgriff dann wieder auf demografischen Wandel, auch den Rückgang bei den Gartensparten in den Griff zu kriegen, zu sagen, okay, vielleicht schafft man es wieder, die Leute dafür zu begeistern, den eigenen Garten zu haben, sich da irgendwie ein bisschen das Stückchen Natur zu holen. Es ist ein Traum für mich, ich fände es schön, aber die Entscheidungen, wie gesagt, die liegen noch auf ganz anderer Ebene. Da können wir uns als Stadt eigentlich nur attraktiv machen, das Angebot schaffen und dann hoffen, dass man auch dieses Angebot attraktiv genug findet, um dann sich irgendwann für uns zu entscheiden.
Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Wirtschaft, Herr Grassmann. Welche Rezepte haben Sie für die kommenden 7 Jahre für die wirtschaftliche Entwicklung des Raumes Aschersleben? Der Oberbürgermeister wird ja für 7 Jahre gewählt.
Da ist tatsächlich der wichtigste Punkt, dass wir die Wirtschaft vor allem auch in den Ortschaften voranbringen, dass wir junge Menschen motivieren, das Risiko einzugehen, eigenes Geld in die Hand zu nehmen, sich zu verschulden, vielleicht auch zu scheitern, das muss man einfach auch so sagen. Man wird vielleicht mit den ersten 1 oder 2 Geschäftsideen scheitern, aber das ist keine Schande. Dann aufstehen, Dreck abputzen, weitermachen, weil die Wirtschaft an vielen Stellen davon lebt, dass man einfach Mut zeigt, dass man etwas riskiert. Und wir sind ja leider im Landkreis bundesweit ganz weit hinten. Das werden ja auch die anderen Kandidaten am Ende nur bestätigen können. Und das hat einen Grund, das ist Mentalität. Und diese Mentalität, die kann ich eben nur durch Gespräche und durch kleine Schritte, die man unternimmt, fördern und steigern. Ich kann kein Riesenprojekt wie Tesla versprechen. Das wäre komplett unseriös. Aber man kann eben mit kleinen Schritten zum Beispiel in den Ortschaften versuchen, ja, Tourismus aufzubauen. Etwas, was aus meiner Sicht liegen gelassen wurde. Wo man sagt, es fängt an mit Frühstückspensionen. Es fängt an vielleicht mit kleinen Übernachtungsmöglichkeiten. Hier und da irgendwo ein Zeltplatz. Das ist Thema zwar auch Tourismus, aber wo ich sage, damit fängt man natürlich an, in den Ortschaften wieder einen Bedarf aufzubauen. Pension braucht einen Handwerker, der etwas repariert. Der muss natürlich vor Ort sitzen, damit man was macht. Der Tourismus, der braucht Bäcker und Metzger, die das Ganze versorgen. Und das sind dann diese kleinen lokalen Dinge, die aus meiner Sicht noch deutlich erweiterungsfähig sind, weil einfach zum Beispiel Radtourismus bei uns liegen gelassen wurde als Thema. Und damit kriege ich natürlich so ein bisschen diese ersten Schritte, diese Mentalitätshemmung zu sagen, Wirtschaft, das ist doch immer Großinvestitionen, Millionen Euro in die Hand nehmen, um was zu riskieren. Wir haben in der Innenstadt, in der Hohen Straße, eine kleine Kaffeerösterei. Da ist auch Geld in die Hand genommen worden. Das ist aber eben nicht ein mehrere Hektar großer Betrieb, sondern das ist ein kleiner Laden, wo man einfach sagt, wir probieren das, wir haben da eine Idee, die finden wir gut und hoffen, dass die Leute überzeugt sind. Und sowas finde ich gut. Und davon brauchen wir viel, viel mehr. Und da kann ein Oberbürgermeisterkandidat zwar nicht sagen, ich gebe dir das Geld, weil woher soll er das nehmen? Ist gar nicht seine Aufgabe, Schulden zu machen für ein einzelnes Unternehmen. Aber er kann mit den Leuten reden, Kontakte knüpfen und Mut machen. Und ich glaube, diese Kommunikation und dieses auch in die Ortschaften hinein das Signal geben, ihr habt gute Ideen und wir unterstützen euch dabei. Das stellt uns dann auf die breiten Beine. Wir versorgen, dass insgesamt das Klima besser wird. wie gesagt, ganz viel ist Mentalität und Mentalität kann man nur wieder aufbauen, Schritt für Schritt. Das kann nicht von oben vorgegeben werden. Und dafür möchte ich dann der Verwaltungschef und der Oberbürgermeister sein, der sagt, ich höre zu, nennt die Sorgen, die Probleme, die ihr habt. Vielleicht lässt sich da was ausräumen. Ich kann nur hoffen, dass die Bürger dieses Angebot dann auch annehmen.
Lassen Sie uns zum nächsten Themenkomplex wechseln, Soziales und Integration. Wir haben das Thema schon teilweise durch den Ärztemangel angeschnitten. Welche Gedanken kommen Ihnen in den Sinn bei den Stichworten Soziales und Integration?
Gut, bei mir ist da der familiäre Hintergrund, der mich einfach an Altenpflege oder die Arbeit mit Menschen mit Behinderung denken lässt. Also meine Mutter war Altenpflegerin und hat in Holm auch gearbeitet. Meine Tante arbeitet in der Altenpflege und meine junge Cousine mit Anfang 20 hat sich auch dafür entschieden, wo ich dachte, sie sieht ja eigentlich, wie anstrengend das ist, was für ein Knochenjob das ist. Und sie hat sich dafür entschieden, das zu machen. Und ich glaube, beim Thema Gesundheit hängt eben viel daran, dass wir auch Leute gewinnen, die uns in dieser Pflege unterstützen. Das ist auch eine Mischung zum Sozialen. Das lässt sich ja nicht verhindern. Wer für andere da ist, der ist nicht nur für die Gesundheit da, sondern auch sozialer Kontakt. Aber da denke ich natürlich immer an die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass sie heißen neudeutsch Care-Berufe, die gelten ja dann auch im Privaten, wenn ich mich privat um Angehörige kümmere, wie werden die respektiert? Wir können nicht viel daran ändern, wie Tarifverträge ausgestaltet sind als Stadt. Das lässt sich nicht ändern, aber wie wäre es mit dem Respekt erweisen durch zum Beispiel Vergünstigungen für bestimmte Dinge, also bei städtischen Veranstaltungen? Die Herausforderer werden eine Ehrenamtskarte sicherlich nennen, wo ich sage, das ist aber zu kurz gegriffen. Was ist mit denen, die hauptberuflich sich um Menschen kümmern? Das betrifft dann ja auch Ärzte, also zwar weniger, die verdienen mehr als eine Krankenpflegerin, aber dieser Respekt in der Gesellschaft zu sagen, ich unterstütze das, ich gebe euch entsprechend, wenn ich nicht mehr Geld geben kann, die Vergünstigung da, wo ich es kann. Sei es, dass man auch mal überlegt, dass städtische Unternehmen günstigeren Wohnraum anbieten für Pflegeberufe. Einfach sagen, das tragen wir alle mit. Das ist zwar eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, aber wir sind dafür, dass tatsächlich Altenpfleger, Krankenschwestern, auch Reinigungskräfte, die in solchen Einrichtungen arbeiten, dass die entlastet werden, weil wir das auf andere Art nicht bewerkstelligen können. Dann schaffen wir es vielleicht tatsächlich, diesen Beruf, diesen Teil attraktiv zu machen und auch Leute zu uns zu ziehen, weil ein Arzt, der wird sich natürlich nicht für die Stadt entscheiden, wo man schlechte Laune aus jeder Pore ausstrahlt. Der wird sich, wenn er die Überlegung antritt, oder wenn er die Überlegung hat, überhaupt eine Stelle anzutreten und 60, 70, 80 Stunden in der Woche dann in so einer Arztpraxis zu arbeiten, dann wird er sich hoffentlich für die Stadt entscheiden, in der man generell Gesundheit und Pflege und sozialen Dingen einfach einen hohen Stellenwert einräumt, weil das auch einfach so eine private Sache ist. Geld allein löst nicht alle Probleme. Ich muss auch diesen Respekt im Hintergrund fühlen. Und das kommt mir noch momentan zu kurz, weil wir eben immer überlegen, wenn das nicht ehrenamtlich organisiert ist, dann ist es vielleicht nicht so viel wert, aber was ist mit den vielen Angehörigen, die ihre Familienangehörigen pflegen? Die kriegen zwar Geld dafür vom Staat, aber wo ist dann da der Respekt zu sagen, auch du kommst günstiger ins Museum, auch du kriegst einen Tag im Zoo vielleicht einfach mal umsonst, dass man solche Überlegungen anstellt. Und das, glaube ich, kann ein Oberbürgermeister, weil dafür braucht man viele private Akteure. Also man kann ja nicht nur das städtische Unternehmen anschreiben, man kann ja auch alle anderen fragen. Gebt ihr Rabatte für bestimmte Einkäufe? Oder das ist jetzt auch eine ganz verrückte Idee, aber aus Augsburg, da gibt es das Hohe Friedensfest am 8. August. Das ist ein städtischer Feiertag, da ist sogar arbeitsfrei. Das ist nur gemacht worden, um den Religionsfrieden zu feiern. Warum machen wir nicht auch einen städtischen Feiertag bei uns? Ob der arbeitsfrei ist, muss man halt überlegen, aber zu sagen, oder eine ganze Woche, in der man sagt, das ist die Woche für soziales Engagement, für Gesundheit, wo man dann entsprechende Vergünstigungen einführt, sodass möglichst viele Leute profitieren. Das sind so Dinge, die man eben als Gesellschaft anstoßen muss, wo ich sage, das kann ein gewählter Oberbürgermeister tatsächlich in die Diskussion einbringen, was am Ende bei rauskommt, wie viele Leute mitmachen, das lässt sich immer schwer voraussagen. Aber der Wunsch, dass man mehr Respekt für die Pflege und für Gesundheitsberufe und soziale Berufe hat, auch für Streetworker, der ist ja da. Das merkt man. Das merke ich in den Gesprächen mit den Leuten, die einfach sagen, wie sind da ihre Vorstellungen? Warum gibt es da nicht mehr?
Herr Grassmann, nochmal zum Stichwort Integration. Welche Konzepte, Ideen oder Überlegungen haben Sie hier?
Das Thema Integration ist tatsächlich ja hochkontrovers. Der eine ist dafür, der andere ist dagegen. Meine persönliche Erfahrung, nachdem ich oft genug rumgekommen bin und selbst teilweise in Regionen der Einwanderer war, das muss man so sagen, selbst in Deutschland gibt es kulturelle Unterschiede, die dafür sorgen, dass man als Einwanderer wahrgenommen wird. Der Deutsche an sich und der Aschersleber an sich, der ist weltoffen. Das muss man einfach so sagen. Ich bin nicht anders erzogen worden und man spürt das auch. Die Leute sind willkommen geheißen worden und von Integration können wir, wenn wir sie gut machen, tatsächlich fast nur profitieren. Wir müssen sie natürlich richtig anpacken. meine eigene Erfahrung mit zum Beispiel syrischen Flüchtlingen war, dass sie unglaublich respektvoll älteren Menschen gegenüber waren, unglaublich höflich meinen Eltern gegenüber, auch mir, als ich zurückgekehrt bin, geholfen haben, hier wieder anzukommen, weil einfach sozialer Zusammenhalt dort kulturell stark verbreitet war. Natürlich gibt es das Bild, dass man sagt, es gibt so eine Macho-Kultur unter jungen muslimischen Männern zum Beispiel, dass man sagt, das wollen wir nicht haben. Das ist auch mir leider schon begegnet im Wahlkampf, dass man sagt, nee, wollen wir nicht sehen. Wo ich aber sage, das sind aber Menschen, die sind um den halben Erdball gereist, um ihr Leben zu verbessern. Und die Frage, wie man persönlich an bestimmte Dinge rangeht, das Frauenbild zum Beispiel, das lässt sich ändern. Das Frauenbild ist auch in einigen Ecken Deutschlands, das muss man leider so sagen, war sehr merkwürdig. In meiner Ausbildung hieß es auf einmal, die Mutter, die hat zu Hause zu bleiben, das Kind zu erziehen. Und ich bin hier als Ostdeutscher, habe natürlich gesagt, meine Mutter arbeitet. Ich bin im Kindergarten, ich bin im Hort und treffe mich mit Freunden. Das war für die deutschen Arbeitskollegen, die haben gedacht, das ist ein Straflager, in das man da als Kind geschickt wird. Auch in Bayern unten gab es Bürgermeister, die haben gesagt, wir möchten kein Geld ausgeben, damit Kinder in den Kindergarten gehen. Die Mütter sollen noch zu Hause bleiben können und dürfen. Wo ich mir einfach an den Kopf gefasst habe und gesagt, wir sind im 20. Jahrhundert, seid ihr denn noch nicht aktuell da? Also ganz offensichtlich ist diese Mentalität, dass Mann und Frau nicht gleichberechtigt sind, das ist nicht das Problem, dass man aus dem Ausland kommt. Das ist einfach Mentalität und die lässt sich ändern, weil dieser Wandel ist auch bei vielen, die hierher gezogen sind, erkennbar. Man muss ja aber, ja, man muss Sozialarbeit leisten. Man muss tatsächlich die Kontaktpersonen haben. Wenn ich da Jugendliche habe, die hierher kommen, da brauche ich natürlich Streetworker und Jugendarbeiter, die ja dann auch für die deutschen Jugendlichen da sind. Auch die müssen ja natürlich mitgenommen werden und integriert werden. Und diese Kontakte, ich glaube, die finden am ehesten dann fruchtbaren Boden, wenn man sich tatsächlich diese Mühe macht, eben zu sagen, wir haben Sozialarbeiter, wir haben Sportangebote, wir haben außerschulische Angebote, wir haben Sprachkurse, wo man sich für einsetzt, dass sich Bürger ehrenamtlich engagieren, dass es aber auch entsprechende Institutionen gibt, wo man versucht, Geldmittel, wo auch immer, frei zu machen. Und dann kann man von Integration profitieren, denn wie gesagt, diejenigen, die als Flüchtlinge hergekommen sind, sind meistens um den halben Erdball gereist, um ihr Leben besser zu machen, die in Frieden leben wollen. Die ukrainischen Flüchtlinge sind jetzt die besondere Variante, weil sie direkt vor unserer Haustür vom Krieg fliehen. Und das ist schlimm genug, dass das so einsetzt. Man sieht auch, dass es ganz andere Flüchtlinge sind als 2015. Damals kamen ja dann auch ganz viele junge Männer mit hinterher, nicht unbedingt nur aus Kriegsgebieten. Diesmal sieht man zumindest häufiger eben Frauen und Kinder, die eben ganz andere Anforderungen haben. Und wir hoffen auch, dass sie, und ich hoffe, dass sie einfach auch gar nicht so lang und dauerhaft wegbleiben müssen. Das ist einfach die Hoffnung an der Stelle, dass es irgendwie gelingt, dass sie wenigstens in die Ukraine zurückkehren können, wenn nicht auch vielleicht in das Gebiet, wo sie ursprünglich herkamen. Aber das ist eine ganz andere Herausforderung. Und da gibt es aber eben auch zu sehen, Aschersleber engagieren sich, die hängen sich rein, wir sind weltoffen. Und ja, auch da gibt es den einen oder anderen, der dann eben seinen Beruf vielleicht bei uns ausübt und dann einen Gefallen an unserer Stadt findet und sagt, ich könnte zwar vielleicht zurück in die Ukraine oder in irgendein anderes Land, aber mir gefällt es hier, ich bin hier herzlich willkommen geheißen worden. Ich habe hier eine Zukunft und meine Wurzeln, die gebe ich ja nicht auf, aber ich lebe und arbeite zukünftig hier in Aschersleben. Und dafür braucht man eben Offenheit, dafür muss man reden und dafür muss man eben die vielen privaten Akteure vor allem mitnehmen. Das kann immer Politik ganz, ganz schlecht von oben vorgeben, weil die Frage, wie dann die Flüchtlinge unterkommen dürfen und sollen, das ist ja häufig Bund- und Ländersache. Wir haben jetzt Glück, dass wir Wohnungsleerstand haben, wo die Flüchtlinge unterbringen. Doch was würden wir machen, hätten wir den nicht? Also das sind Anforderungen, die momentan nicht geklärt sind und die man als Stadt aber dadurch beantworten kann, dass man selbst aktiv vorangeht. Und wenn ich selbst aktiv gestalte, dann kann ich vieles von den Problemen, die man vermeintlich immer hat, man sei überfordert, kann ich verhindern. Weil wenn ich selbst gestalte, dann bestimme ich auch über bestimmte Rahmenbedingungen mit. Und da müssen wir natürlich hinkommen und sagen, das müssen wir dann auch aktiv nutzen und sagen, kommunizieren, miteinander reden, Akteure aktivieren. Es ist das Gleiche wie im Prinzip bei unserer eigenen Jugend. Egal, ob wo man herkommt, bei unseren eigenen alten Menschen. Die Bedürfnisse, die wir haben, das sind die Bedürfnisse, die auch die Flüchtlinge haben. Und lösen wir die Bedürfnisse von Flüchtlingen, lösen wir auch häufig die Bedürfnisse von uns. Also Wohnungsleerstand, dann bringen wir Flüchtlinge bitte da runter und nicht in irgendwelchen Großbaracken, die eben aus politischen Gründen vielleicht opportun erscheinen.
Herr Grassmann, jetzt springen wir ein bisschen und kommen von den Dingen, die auf die Stadt von außen Einwirkungen zum Inneren. Es geht um die städtischen Finanzen. Sie selbst haben bei der Landesgartenschau mitgewirkt. Aus dieser Zeit stammt noch ein Schuldenstand, der sich zwar schon erheblich reduziert hat, aber immer noch beachtet werden muss. Und Sie sagten ja schon, dass Sie auch schon selbst die Erfahrung machen konnten, die Stadtverwaltung von innen zu erleben. Wo sehen Sie die Potenziale der Stadt in Bezug auf Finanzen und Stadtverwaltung? Wo steht die Stadt aktuell?
Ja, tatsächlich ist es mit der Verwaltung, das war eine Sache. Man weiß, wir haben viele engagierte Mitarbeiter in der Verwaltung. Die Corona-Pandemie hat es gezeigt, unter schwersten Bedingungen hat man trotzdem seine Arbeit gemacht, auch wenn natürlich viele Bürger sagen, da war ja keiner erreichbar und ich muss mich vorher anmelden und ich muss wochenlang warten. Aber das lässt sich ja nicht verhindern, weil das überall einschlägt und man natürlich die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter auch gewährleisten muss. Trotzdem kann man feststellen, dass schon Jahre vorher bestimmte Dinge, die man hätte digital anbieten können als Bürgerservice, dass die einfach nicht so angepackt wurden, wie man es hätte anpacken können. Und ich kann es beurteilen mit meiner Tätigkeit in Augsburg, wo ich eben mit zahlreichen kleineren Gemeinden gemerkt habe, die sind da viel weiter als wir. Die gehen voran bei bestimmten Bildungs- und Digitalisierungsangeboten, die man einfach abrufen kann. Bauleitpläne, die ins Netz gestellt sind, Anfragen, die man so stellen kann. Und auch unsere Polizei ist da viel weiter, wenn es um Anfragen geht mit dem E-Revier, wo man sagt, das ist ein digitales Angebot. Der Bürger kann sich dran wenden. Man hängt nicht direkt daran, dass der einzelne Mitarbeiter zu der Zeit auch da ist und greifbar ist. Man bekommt aber als Bürger dann die Rückmeldung. Und das hat man eben schleifen lassen. Und das belastet natürlich die Mitarbeiter, denn die kriegen vom Bürger natürlich dann immer den Dampf ab. Wenn da keiner vorher erreichbar war, das kann der einzelne Mitarbeiter gar nicht ja verantworten. Das wäre Aufgabe einer Verwaltungsspitze gewesen, eben zu sagen, ja, wir müssen Schulden abbauen und ja, wir haben viele andere Aufgaben, aber diese digitale Welt, die ist ja nichts vollkommen Neues. Die ist ja schon seit Jahrzehnten, weiß man, wohin es sich entwickelt und bestimmte Pflichtaufgaben, die hat man dann einfach schleifen lassen und gesagt, das machen wir jetzt nicht und wir schauen uns an, dass wir irgendwelche anderen Dinge lösen, eben politisch gehandelt, aber eben nicht als Verwaltung. Und das ist eben mir aufgefallen als Rückkehrer, dass eben bestimmte Dinge, die ich eben ganz anders schon kennengelernt habe, dass die bei uns nicht so gehandhabt werden. Und auch in der Umgebung, ein Freund von mir arbeitet in einer benachbarten Kommune in der Verwaltung, da ist die Mentalität auch ganz anders. Man packt die Dinge an, man kann auch nicht alles auf einmal lösen, aber man packt Dinge an und sagt, das müssen wir ändern. Die Zeiten ändern sich, wir können nicht immer das Gleiche machen wie die letzten 30 Jahre, sondern wir müssen uns fit machen für die Zukunft. Und ich glaube, da muss auch nur so eine Verwaltungsspitze, der Oberbürgermeister, vorangehen und sagen, ich erwarte dann auch von Führungspersonal, das da ist, aber eben auch von den Stadträten, die es bezahlen müssen, muss man auch so sagen, Stellen werden ja im Haushaltsplan vom Stadtrat bezahlt, dass man da entsprechend dann den Wert drauf legt, dass ausreichend Mitarbeiter vorhanden sind. Wenn ich 12 Wochen auf einen Personalausweis warten muss, dann liegt das nicht nur daran, dass ein Mitarbeiter vielleicht krank ist, sondern dass eben kein Ersatz da ist, der einspringen könnte. Und da muss man sagen, warum hat man denn uns denn als Verwaltung so kaputt gespart? Die Bürger, die interessiert nicht, was der Grund dafür ist. Die merken nur, hier läuft's nicht und in anderen Städten läuft's vielleicht besser und gehen dann weg. Das darf man nicht unterschätzen. So ein Punkt, das ist mir auch aufgefallen, ist auch ein Thema, das immer an mich herangetragen wurde, dass die Verwaltung einfach nicht läuft, dass die Ansprechpartner nicht da sind, dass nicht reagiert wird. Ich habe auf meiner Wahlkampfseite hier auch einige Punkte angesprochen, wo ich sagte, seit Jahren warte ich auf die Lösung einfachster Probleme, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen muss und fragt, warum wird es nicht gemacht? Es ist einfach Verweigerungshaltung. So bitterböse das klingt, bei manchen ist da Verweigerungshaltung, wobei das nicht die einfachen Mitarbeiter sind. Die würden es gern machen, ich habe sie nun kennengelernt. Da ist der Wunsch da, sich zu verbessern. Es ist die Führungsspitze, die einfach sagt, nein, das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt so. Und das ist eben tatsächlich eingefahren, festgefahren. Und das kann sich, glaube ich, mit einem parteilosen Kandidaten eher lösen lassen, weil einfach kein parteipolitisches Geschachere an der Stelle nötig und möglich ist. Weil ich sage, das interessiert mich nicht, welche Stimmen ich beim nächsten Mal im Stadtrat habe. Ich habe im Stadtrat keine Partei, für die ich Stimmen besorgen muss. Ich kann die Aufgabe anpacken, die ansteht, und offen ansprechen. Das ist, glaube ich, bei allen, die überparteilich antreten, egal aus welcher Richtung sie kommen, die ganz große Stärke, dass sie eben dieses Muster durchbrechen können, dieses Eingefahrene durchbrechen und sagen, das ist der neue Impuls, der eben kommt. Und das ist auch die neue Anforderung. Und da guckt jemand hin und sagt, auch Ortschaften, die sich ständig beschweren, dass man nicht ernst genommen wird, ich komme in die Ortschaft raus, ich gucke mir das an, weil ich das Problem selbst kenne als Bürger, kennengelernt habe und weiß, ja, ihr habt recht, ihr seid irgendwie nicht so richtig ernst genommen worden, warum auch immer. Und wir hören uns das an, wir schauen uns das an, ich komme in eure Ortschaftsratssitzung, ich mache mit euch Rundgänge und sehe mir eure Probleme an. Das ist für mich einfach unverständlich, dass wir sowas momentan nicht haben, sondern dass da ganz offensichtlich irgendwelche anderen Prioritäten und Hobbys irgendwie Vorrang zu haben scheinen in den letzten Jahren. Denn wir hatten ja mal einen Schwung. Bis zur Gartenschau hatten wir diesen Elan und diese Aufbruchsstimmung und dann ist es eingeschlafen. Ob das daran liegt, dass wir diesen gewaltigen Schuldenberg abbauen mussten, ja, wahrscheinlich liegt vieles daran. Aber auch das ist wieder eine Mentalitätsfrage. Möchte ich die Leute mitnehmen oder möchte ich meinen eigenen Stiefel durchziehen auf Biegen und Brechen? Dann verschrecke ich natürlich Leute und erzeuge Verdrossenheit. Und wenn Leute verdrossen sind und nicht mitmachen, dann erlahmt eben die Stadt und nicht nur die Verwaltung, sondern die ganze Stadt. Und das merkt man an vielen Stellen, dass die Leute sagen, es muss sich was ändern. Und ja, das ist beim Haushalt, Sie haben es angesprochen, wir haben die Schulden reduziert, aber um den Preis, dass unsere Infrastruktur teilweise unter unseren Füßen weggebrochen ist. Die Ortschaften kennen das Problem mit den Brücken. Ohne Fördermittel würden wir da gar nichts bauen können. Warum ist es so weit gekommen, dass die Brücken überhaupt so kaputt sind? Warum werden sie erst Jahre, nachdem sie gesperrt werden mussten, erneuert? Das hätte man dann vorher machen müssen. Aber da hat ganz offensichtlich ein Fahrplan gefehlt. Was muss gemacht werden, aus welchem Grund? Und man hat das Ganze zu politischen Zielen erklärt, politische Prioritäten, statt einfach zu sagen, da ist eine Sachaufgabe. Da spricht der Ingenieur wieder aus mir, der eben sagt, es gibt ein Problem, es gibt eine Bestandsanalyse, es gibt verschiedene Wege, da hinzukommen, man muss sich was festlegen und diesen Weg dann auch gehen und darauf achten, dass man die Kosten einhält, damit das Ganze effektiv läuft. Dass man das aber ganz offensichtlich hier in unserer Stadt nicht gemacht hat, das ist eben das, was mich wundert, nach all den Erfolgen, die wir ja tatsächlich zu verzeichnen hatten, dass das nicht mehr funktioniert. Das muss sich ändern.
Jetzt kommen wir auch schon zum Thema Ortsteile. Bei dem Namen Aschersleben denken nach wie vor viele Menschen an die Kernstadt. Allerdings ist das Stadtgebiet von Aschersleben durch die vielen Ortsteile ja mittlerweile fast schon so groß wie vor längerem noch die Landkreise. Auch diese Ortsteile sind ja Aschersleben. Der zukünftige Oberbürgermeister ist demnach auch für das Wohl und Wehe dieser kleineren Siedlungen zuständig. Welche Gedanken haben Sie hierzu?
Ortsteile, das sind die Stützen, auf denen die ganze Stadt steht. Es ist nicht nur die Stadt selbst und die Innenstadt, sondern wir brauchen diese Ortschaften. Also ich bewerbe mich ja mit den anderen Kandidaten zusammen um den Oberbürgermeisterposten. Ohne Ortschaften wäre das nur noch ein Bürgermeisterposten, weil wir einfach dann zu klein wären. An solchen Sachen macht sich das schon fest. Die Größe einfach der Stadt in der Bezeichnung des Amtsträgers. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Steuern oder für die Geschäfte in der Innenstadt. Klar, wenn die Ortschaften nicht zur Stadt Aschersleben gehören würden, wären sie immer noch, würden dort Leute wohnen, die vielleicht zum Einkaufen kommen. Aber wenn die Leute aus den Ortschaften wegziehen, und wir haben ja Rückgang in allen Ortschaften, fast allen Ortschaften zu verzeichnen, ja, dann fehlt uns natürlich auch für die Kernstadt dann die Kaufkraft. Das heißt, unsere Stützen brechen gerade weg und wir tun so, als ob das aber keine Stützen wären. Wir denken immer, die Innenstadt, das ist das Einzige, was existiert. Alles innerhalb vom Promenadenring ist irgendwie das, was erhalten werden muss und drumherum. Ja, das ist fast lästiges Beiwerk. Man macht es halt mit, weil man irgendwelche Verträge noch erfüllen muss. Aber in den Ortschaften, da leben ja die Menschen, die sich dafür entschieden haben, ich möchte das Haus im Grünen haben, ich möchte mein Vereinsleben in kleinerem Rahmen vielleicht irgendwo haben und sagen, ich bin im Schützenverein oder ich bin im Heimatpflegeverein, Landfrauentreff, was auch immer es geben mag. Und diese Menschen, die kriege ich natürlich nicht in die Innenstadt gezogen. Das ist kompletter Schwachsinn zu glauben, wer auf dem Land leben möchte und sagt, ich möchte dieses dörfliche Leben haben, diese kleinen Nachbarschaften, wo ich meine Nachbarn tatsächlich kenne, auch drei Straßenzüge weiter, dass die in die Innenstadt ziehen werden. Stattdessen würde man ja diese Sozialgefüge kaputt machen. Und das verstehe ich nicht, warum das in der Stadt tatsächlich immer so als lästig empfunden wird, statt zu begreifen, unsere Ortschaften, das sind nicht nur Stützen für die Stadt, das sind auch Sprungbretter in die Umgebung. Wir hatten es vorhin mit dem Thema Tourismus. Dafür brauche ich natürlich Ortschaften. Ich kann naturraumgebundenen Tourismus nicht in der Innenstadt machen, wo Haus an Haus steht. Wenn ich Urlaub auf dem Bauernhof anbieten möchte, brauche ich den Bauernhof. Wenn ich eine Frühstückspension im Grünen haben möchte, dann brauche ich das Dorf, wo die Frühstückspension im Grünen liegt. Das Gleiche gilt für Biobauern. Klar, kann der auch in die Stadt kommen und da seinen Marktstand aufbauen. Aber das ist doch viel schöner, wenn er seinen Hof draußen in der Ortschaft hat, wo er auch seinen Betrieb sitzt und man da seine Angebote holen kann. Und da müssen wir die Ortschaften tatsächlich wieder stärken, dass Menschen gern dort wohnen, aber eben auch arbeiten. Nicht nur Wohnstandort und dann schläft man da und fährt wieder woanders hin, sondern dass man es schafft, dass wieder mehr Angebote und Arbeitsplätze vor Ort sind. Alle Probleme können wir nicht lösen, das ist vollkommen klar. Also Dorfläden werden wir nicht überall eröffnen können. Aber Automatenlösungen zum Beispiel, dass man auch in den kleinsten Ortschaften eben noch die nötigsten Dinge findet, das kann man unterstützen. Denn da ist das Motto eher, eine kleine Einkaufsmöglichkeit ist besser als keine Einkaufsmöglichkeit. Und das muss man dann entsprechend anpassen, denn dann wird der Ort attraktiv, dann kann man auch im hohen Alter noch dort wohnen bleiben. Man muss nicht immer für alles in die Stadt fahren, wenn ich mein Angebot vor Ort habe. Dafür brauche ich aber einen Oberbürgermeister, der bereit ist, auch mal rauszufahren, der sich das anguckt und der auch weiß, wie viel das Ganze wert ist. Und ja, das muss ich eben sagen, als Rückkehrer erinnere ich mich an die Zeiten, wo ich mit dem Fahrrad an der Eine entlang Richtung Harz gefahren bin und ab und an auch an der Wipper entlang. Und deswegen weiß ich ja, das sind wunderschöne Strecken und das verbindet uns. Und da sind ja auch Schulfreunde hergekommen, mit denen man Zeit verbracht hat. Und jetzt habe ich versucht, als ich zurückgekehrt bin, die gleichen Strecken zu fahren. Das war ein Desaster. Die Strecken sind vernachlässigt und verkommen. Wie will man da die Verbindung in die Nachbarschaft pflegen? Wie will man da Kontakte aufrechterhalten? Gerade als junger Mensch, der kein Auto hat, sondern das Fahrrad oder vielleicht maximal noch ein Pedelec heutzutage mit Unterstützung. Wie will ich da Familien dazu bringen, in der Ortschaft zu wohnen und eben mal schnell nach Aschersleben oder in die Nachbarortschaft zu kommen, wenn es keine Verbindungen gibt? Und das ist einfach tatsächlich, ist da viel kaputt gegangen von den Verbindungen, die wir ja schon mal hatten. Und wo ich sage, die brauchen wir auch, denn Mobilität wird sich ändern. Das ist einfach, man merkt es momentan an der Spritsäule und ich bin Fernpendler, ich merke es auch. Mobilität wird teuer und das wird nicht auf lange Sicht sich großartig ändern. Es wird sich nur verschieben und wir müssen darüber nachdenken, wie wir Mobilität so anbieten können, dass sie für alle bezahlbar bleibt, dass die Ortschaften angebunden bleiben. Und da hilft eben, Radwege auszubauen. Das wird jeder sagen und fordern, aber das ist tatsächlich so. Es ist ja einfach so, ein Fakt, den man endlich auch anerkennen muss. Wir müssen die Strecken sicherer machen und wir müssen eben auch dafür sorgen und uns einsetzen, dass dann auch der ÖPNV ausgebaut wird. Und das geht aber nur, indem ich tatsächlich sage, ich will die Ortschaft anbinden. Ich sage das nicht einfach nur so, sondern ich habe tatsächlich ein Konzept, meine Ortschaften zu stärken. Wenn ich immer sage, nein, alles in die Innenstadt, alles Kernstadt, alles historisch gebaut, alles Geld da rein, egal ob schlecht gemacht oder nicht, so wie es gefühlt momentan ist, dann erzeuge ich das Gefühl, warum soll ich denn die Ortschaften als Landkreis die Ortschaften anbinden mit dem Busverkehr? Eigentlich ist doch spürbar, dass man die Ortschaften da abhängen will. Und das will ich nicht. Denn diese Ortschaften sind, wie gesagt, Stützen und Sprungbretter in die Nachbarschaft und die brauchen wir als Kernstadt. Denn ohne die Bevölkerung drumherum gibt es dann kein Aschersleben mehr. Wir können da nicht allein überleben.
Herr Grassmann, vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt viele Themen aufgegriffen und sind in viele Bereiche eingetaucht. In einer Radiosendung von einer Stunde kann vieles nicht so vertieft werden, wie man es sich vielleicht wünscht. Aber immerhin haben die Zuhörer jetzt einen Eindruck von dem Kandidaten Thorsten Grassmann für die anstehende Wahl des neuen Oberbürgermeisters. Mein Themenkatalog ist abgehakt. Haben Sie vielleicht noch ein Anliegen, das Sie den Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Meine Damen und Herren, Mitbürger, klingt pathetisch, aber nutzen Sie das Wahlrecht. Sie haben die Chance, nach 28 Jahren tatsächlich ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Unabhängig davon, welcher Kandidat es am Ende sein sollte. Ob parteigebunden oder parteilos. Sie haben zwischen momentan 4 Kandidaten die Wahl und nutzen Sie diese Wahl. Die Beteiligung bei der letzten Oberbürgermeisterwahl zeigt mir, es war irgendwie kein Wechselwille oder keine Änderungswille, keine politische Entschlossenheit dahinter. Aber das muss sich ändern. Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie diese Chance, egal ob Briefwahl oder persönliches Kreuz in der Wahlkabine. Wenn Sie jetzt nicht mitbestimmen, dann wird für die nächsten 7 Jahre im Zweifelsfall dort die Person sitzen, die Sie nicht sehen möchten, egal wer das ist. Und alle Kandidaten haben wir für und wider. Ich trete für mich an, das ist vollkommen richtig, aber alle Kandidaten haben das Beste für die Stadt im Blick und das sollten Sie auch haben. Andere kämpfen momentan für das Recht, frei entscheiden zu können. Und wir haben die Möglichkeit, am 8. Mai ganz frei und sicher wählen zu gehen und unsere Regierung quasi vor Ort zu erneuern oder zu bestätigen. Nutzen Sie die Gelegenheit und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar.
An diesen Appell schließe ich mich an. Herr Grassmann, ich danke Ihnen für das ausführliche Gespräch. Soweit unsere Kandidatenvorstellung für die Wahl des Oberbürgermeisters in Aschersleben. Zu Gast bei uns im Studio war Herr Thorsten Grassmann. Er bewirbt sich für das Amt des Oberbürgermeisters in Aschersleben. Herr Grassmann ist nicht Mitglied einer Partei und tritt somit als parteiloser Kandidat an. Ich hoffe, Sie konnten in der zurückliegenden Stunde ein Bild von Herrn Grassmann gewinnen. Wir haben in der Stunde versucht, allgemein wichtige Themen rund um die Stadt aufzugreifen. Im Studio als Moderator war für Sie Kai Menert. Auch alle weiteren Kandidaten haben wir eingeladen und stellen diese unseren Hörern hier bei uns im Programm vor. Ich verabschiede mich jetzt bei Ihnen und unserem Studiogast. Vielen Dank fürs Zuhören.